CERN possesses a unique machine where beams of protons collide head-on in the intersecting storage ring.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Thematisch könnte es bei uns gar nicht fundamentaler werden als heute. Wir sprechen nämlich über Teilchenphysik und die Suche nach unbekannten Bausteinen der Materie.
Woraus besteht das Universum? Alles, was wir über diese große Frage wissen, bildet das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik ab. Es beschreibt alle uns bekannten Elementarteilchen und die dazugehörigen Wechselwirkungen. Wie in allen Bereichen der Wissenschaft ist unser Wissen aber natürlich begrenzt. Es gibt zahlreiche Hinweise auf eine Physik jenseits dieses Standardmodells, auf noch unbekannte Teilchen und Kräfte.
Die weltweit wichtigste Forschungseinrichtung, die unser Wissen über diese Bausteine der Materie vorantreibt, ist die Europäische Organisation für Kernforschung, besser bekannt als das CERN. Dort in der Nähe von Genf steht ja bekanntlich auch das größte wissenschaftliche Experiment unseres Planeten, nämlich der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider, kurz LHC. Das ist ein Beschleunigerring mit einem Umfang von 26,7 Kilometern und dort werden Teilchen mit Rekordenergie miteinander zur Kollision gebracht.
Der wichtigste Erfolg des LHC war der Nachweis des sogenannten Higgs-Teilchens und dabei ist es um das letzte fehlende Puzzlestück im Standardmodell der Teilchenphysik gegangen. Und das Higgs-Teilchen mit seinem dazugehörigen Higgs-Feld liefert uns auch die Erklärung, warum alle anderen Teilchen im Standardmodell oder viele andere Masse besitzen.
Bei uns im Studio ist heute der österreichische Physiker Michael Benedikt zu Gast. Er ist seit langem am CERN tätig und leitet aktuell eine Machbarkeitsstudie für einen möglichen Nachfolger dieses riesigen Teilchenbeschleunigers, der noch größer werden könnte. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft.
Hallo, auch von meiner Seite herzlich willkommen und ich danke euch sehr herzlich für die Einladung zu diesem Podcast.
Vielen Dank für deinen Besuch. Michael, vielleicht kannst du uns einmal ganz grundsätzlich erklären, was in so einem Teilchenbeschleuniger eigentlich genau passiert.
Ja, also ein Teilchenbeschleuniger ist ein technisches Gerät, mit dem man, wie der Name schon sagt, geladene Teilchen, wie zum Beispiel Elektronen oder Protonen, beschleunigen kann. Diese Teilchen beschleunigt man normalerweise mit einem elektrischen Feld und man kann diese Teilchen mit elektrischen oder mit magnetischen Feldern ablenken. In modernen Kreisbeschleunigern, wie zum Beispiel dem Large Hadron Collider am CERN, da zirkuliert der Teilchenstrahl in einer Vakuumkammer. So eine Vakuumkammer schaut ähnlich aus wie ein ewig langer Fahrradschlauch, nur dass drinnen keine Luft ist, sondern eben Vakuum. Und so ein Teilchenbeschleuniger hat dann einen fixen Bahnradius. Und an einer Stelle dieses Teilchenbeschleunigers ist dann ein Beschleunigungssystem eingebaut. Das funktioniert so ähnlich wie ein Mikrowellenherd, der mit Mikrowellen gefüllt ist, um Speisen zu erwärmen. Und bei uns wird er mit Mikrowellen gefüllt, um die Teilchen zu beschleunigen. Wenn also das Teilchenpaket zum richtigen Zeitpunkt an dieser Stelle ist, dann kriegt es jedes Mal von dieser hin und her schwingenden Mikrowelle einen Stoß und wird dadurch beschleunigt. Damit steigt dann die Energie des Teilchenstrahls und um den Teilchenstrahl auf der Bahn zu halten, brauchen wir eben Elektromagneten, die in ihrer Stärke entsprechend angepasst werden müssen an die jeweilige Strahlenergie. Und wenn man dann die gewünschte Strahlenergie erreicht hat, dann kann man den Strahl aus dem Teilchenbeschleuniger entnehmen, also auslenken und für Experimente verwenden. So ähnlich wie man Licht beim optischen Mikroskop verwendet, um das Licht irgendwo zu streuen, können wir den Teilchenstrahl an irgendwelchen Zielen streuen. Oder man könnte den Teilchenstrahl für Therapie bei einem Patienten für Bestrahlung verwenden. Oder aber im Large Hadron Collider haben wir zwei Strahlen. Da kreist einer rechts herum, einer links herum. Und diese beiden Strahlen können wir dann in so einem sogenannten Kollisionsbeschleuniger immer wieder zur Kollision bringen, weil die Strahlen natürlich über Stunden in dieser Maschine zirkulieren.
Von was für Energien sprechen wir denn da jetzt beim Large Hadron Collider?
Beim Large Hadron Collider, da sprechen wir von sehr hohen Energien. Also wir erreichen dort mit jedem Strahl 7 Teraelektronenvolt. Das sind 7 mal 10 hoch 12 Elektronenvolt. Also das ist die kinetische Energie, die der Strahl erreichen würde, wenn er durch 7 Millionen Millionen 1 Volt Batterien beschleunigt würde.
Wow.
Eine ganze Menge. Jetzt bist du ja damit befasst, die Machbarkeitsstudie für den Nachfolger vom LHC zu leiten, für den FCC. Was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man so eine gigantische Maschine plant, also ökologisch, aber auch geologisch von den örtlichen Gegebenheiten? Was gilt es denn da alles im Blick zu behalten?
Ja, für die Planung von so einer Anlage ist natürlich am wichtigsten, dass sie den Wünschen des Kunden so gut wie möglich entspricht, einmal als erste Voraussetzung. Und das heißt, die Anlage muss in unserem Fall optimale Voraussetzungen für Teilchenphysikforschung in dem Bereich der Hochenergie liefern, aufgrund der Größe der Investitionen auch über Jahrzehnte hinweg. Also das ist das primäre Ziel, die Parameter festzulegen zunächst. Wenn dieses Grundkonzept dann einmal besteht, dann geht es darum, die beste Implementierung zu finden. Also diese zukünftige Anlage wird in etwa 3- bis 4-mal größer sein als die existierende LHC-Anlage. Das heißt, ein Umfang von etwa 92 Kilometern. Das baut man in einem Tunnel, in einem kreisartigen Tunnel, etwa 200 Meter unter der Oberfläche, sollte angehängt sein oder in Verbindung sein mit den existierenden Anlagen des CERN, die als Vorbeschleuniger, als Vorstufen sozusagen dienen können. Und das Wichtigste ist dann natürlich, die Implementierung dieser Anlage in der Region zu optimieren. Und dabei geht es um das Abwägen zwischen drei verschiedenen Aspekten. Der eine Aspekt ist die Akzeptanz in der Region selber. Das heißt, wo kann ich die Anlage hinsetzen? Wie kann ich sie am besten an das Infrastrukturnetz anbinden, an existierende Transportwege, an das existierende elektrische Hochspannungsnetzwerk? Wie kann ich vermeiden, dass ich geschützte oder umwelttechnisch wichtige Zonen nicht beeinträchtige? Das ist also der Aspekt der Akzeptanz der Anlage in der Region. Dann gilt es auch, die geologische Situation in Betracht zu ziehen, weil man muss am Ende einen 90 Kilometer Tunnel graben und da versucht man natürlich das Risiko zu minimieren. Das heißt, man möchte in optimalen Gesteinsschichten sich bewegen, wo die Tunnelbauweise schnell voranschreiten kann mit geringem Risiko. Und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt der Anlage selber, weil je nach Anlagengröße, nach Anlagenradius ändert sich die Leistungsfähigkeit. Und unter diesen drei Aspekten muss man quasi das Optimum finden. Und in unserem Fall ist das Optimum eben ein Tunnel mit etwa 92 Kilometern Umfang. Die Implementierung hat sehr intensive Arbeiten in den letzten 5 Jahren mit den Schweizer und mit den französischen Behörden erfordert. Und wir glauben eben jetzt, dass man die optimale Gesamtsituation gefunden haben. Und als der nächstfolgende Schritt danach kommt dann natürlich die technische Optimierung der Anlage, sprich die Energieversorgung, die Energieeffizienz zu verbessern im Vergleich zu Vorgängerbeschleunigern. Alle diese Aspekte, wie auch zum Beispiel Betriebsaspekte, Wartungsaspekte, die sollen im Design natürlich schon mit abgedeckt werden und zu einer optimalen Situation später führen.
Was soll denn für eine Wissenschaft möglich werden mit so einem nochmal viel, viel größeren Teilchenbeschleuniger? Wie könnte man das nutzen? Was könnte man denn in der Teilchenphysik mit Hilfe so eines ganz großen Beschleunigers, wie dieser Future Circular Collider sein könnte, was könnte man da lernen?
Also der Future Circular Collider kommt in 2 Etappen. Die Etappe 1 ist ein Elektronen-Positron-Collider, der beschleunigt also Elektronen und die Antiteilchen, die Positronen, und bringt diese beiden Teilchen zur Kollision. Mit diesem Beschleuniger kann man Teilchen, die wir heute schon kennen, die schwersten heute schon bekannten Teilchen produzieren, und zwar in enorm großen Mengen und in einem irrsinnig sauberen experimentellen Umfeld. Und aus diesen Messungen, gepaart mit der enorm hohen Statistik aufgrund der großen Anzahl der erzeugten Teilchen, können wir quasi alles, was wir heute schon wissen, mit viel höherer Präzision wissen. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, ja, weil wir wissen heute, dass das Standardmodell der Teilchenphysik nicht alle Phänomene, die wir sehen, erklären kann. Das heißt, wir suchen unter anderem nach neuer Physik außerhalb des bekannten Bereichs. Und um dorthin vorzudringen, müssen wir zum Beispiel kleinste Störungen der Theorie, wenn also die gemessenen Teilcheneigenschaften unter Umständen nicht mit den theoretisch vorhergesagten übereinstimmen, verstehen und messen können. Und das kann man natürlich nur, wenn man präzise genug misst. Und diese Stufe 1 wird uns also den Zugang zu völlig neuer Physik über Höchstpräzisionsmessungen an den existierenden Teilchen ermöglichen. Das ist quasi ein garantiertes Resultat dieser Stufe 1. Stufe 2 wäre dann ab etwa 2070, um das auch zeitlich einzuordnen, ein wesentlich stärkerer Protonen-Collider, so ähnlich wie der LHC heute, nur fast an Faktor 10 stärker in der Kollisionsenergie und auch einen Faktor 10 bis 50 stärker in der Kollisionsrate. Und dieser Beschleuniger ermöglicht dann auch direkte Produktion von Teilchen, die wir heute nicht sehen können, und ermöglicht es eben, experimentelle Bereiche abzudecken, die wir mit den existierenden Anlagen heute nicht sehen oder analysieren können.
Ja, das ist alles sehr aufregend. Du hast schon angesprochen, dass wir von ein paar Phänomenen wissen, die durch das Standardmodell der Teilchenphysik nicht abgebildet sind. Was erscheint dir da besonders spannend oder besonders aussichtsreich, wo der Future Circular Collider vielleicht einen Vorstoß oder weitere Hinweise liefern könnte?
Also ein großer Bereich, der sehr wichtig ist, ist das Thema dunkle Materie. Der Effekt, den dunkle Materie hat, den sehen wir, wenn wir quasi in das Weltall schauen und Galaxien und die Bewegung von Galaxien beobachten, dann findet man da Abweichungen von dem, was man sich eigentlich erwarten würde. Normalerweise ist die Bewegung von Massen zueinander beschrieben durch die Keplerschen Gesetze. Das beschreibt also ganz genau, wie die Erde sich um die Sonne bewegt und der Mond um die Erde. Bei Galaxien und bei großen Sternensystemen finden wir da aber beträchtliche Abweichungen. Und diese Abweichungen lassen sich prinzipiell erklären, wenn man zusätzliche Masse im Universum platzieren würde. Aber diese Masse sehen wir nicht, deswegen nennen wir sie dunkle Masse. Und wir verstehen weder ihre Zusammensetzung noch ihre Wechselwirkung mit den existierenden Teilchen. Und es gibt jetzt verschiedene Theorien oder Szenarien darüber, woraus diese dunkle Masse bestehen könnte. Und der FCC, beide Maschinen, ermöglichen es, einige der am besten motivierten Parameterbereiche, in denen man sich dunkle Masse Teilchen erwarten würde, können dadurch abgesucht und abgedeckt werden. Dann gibt es eine zweite große Frage in der Teilchenphysik, das ist das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie. Ja, wenn wir also von der Urknalltheorie ausgehen, dann müsste eigentlich gleich viel Materie wie Antimaterie entstanden sein. Und in weiterer Folge hätte sich die Materie mit der Antimaterie wieder vereint und wäre zerstreut und es wäre eigentlich nichts da als ein Vakuum. Das ist aber nicht so, weil wir sind ja vorhanden. Und wir nehmen also heute an, dass es im sehr frühen Universum, knapp nach dem Urknall, Unterschiede gegeben haben muss im Verhalten zwischen Materie und Antimaterie, die eben dazu geführt hat, dass ein gewisses kleiner Teil von Materie überlebt hat, dann die Sterne, die Galaxien gebildet hat und letzten Endes auch wir entstanden sind. Und diese Effekte versuchen wir in der Teilchenphysik durch Untersuchung von Zerfällen in Materie und Antimaterie eben und durch Messungen daran genauer zu verstehen und dieses Ungleichgewicht zu erklären. Und auch da bietet natürlich so eine Anlage wie FCC sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn ich vielleicht noch ein drittes Beispiel anführen darf, dann ist es natürlich das Higgs-Teilchen, das wir kurz angesprochen haben, das ein sehr spezielles Teilchen ist von seinen Eigenschaften. Also die sind anders als die aller anderen bekannten Teilchen. Und die Forschung am Higgs-Teilchen steht eben jetzt ganz am Anfang. Und wir wollen natürlich mit den beiden FCC-Maschinen, vor allem das Higgs-Teilchen und seine Interaktion mit den Standardmodellteilchen ganz genau verstehen, charakterisieren und hoffen, dass wir daraus auch vieles lernen zur Entwicklung im ganz frühen Universum.
Das ist alles sehr aufregend. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir endlich wissen, warum wir existieren, indem wir mehr über Materie und Antimaterie herausfinden können und natürlich auch noch dem Higgs-Teilchen näher auf die Spur kommen.
Das sind wirklich sehr elementare Fragen. Mit dunkler Materie haben wir uns auch schon mal in einer früheren Folge dieses Podcasts beschäftigt. Wenn euch das Thema interessiert, hört gern rein. Wie das CERN auch mit konkreten Anwendungen die Welt verändert hat und warum sich niemand vor unabsichtlich erzeugten schwarzen Löchern fürchten muss, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Wie können wir die Erderhitzung stoppen?
Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?
Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer.
Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen.
Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
In in der Grundlagenforschung lässt sich klarerweise nie genau vorhersagen, was konkret herauskommen wird dabei und welche Anwendungen sich ergeben. Beim CERN ist das natürlich nicht anders, aber gerade beim CERN ist die Liste der weltverändernden Nebenprodukte unter Anführungszeichen beachtlich. Ganz oben steht da, würde ich sagen, das World Wide Web, das am CERN erfunden worden ist. Wie ist es denn dazu gekommen, Michael?
Ja, im Laufe der Entwicklung der Hochenergiephysikforschung haben wir natürlich immer größere Anlagen gebaut, sowohl Beschleuniger wie auch Experimente, an denen mittlerweile hunderte von Instituten teilnehmen mit tausenden von Physikern, wenn wir die großen Experimente am LHC heute uns anschauen. Und mit dieser Internationalisierung und mit dieser Vergrößerung der Community, der Forscher, Gemeinschaft, die da zusammenarbeitet, wurde natürlich auch der Bedarf immer größer, sich die Daten, die aus diesen Experimenten genommen werden, auf effiziente Art und Weise teilen zu können. Um das zu tun, hat man sich eben überlegt, wie kann man Daten an einem Ort speichern und sie zur weiteren Verwendung und Forschung allen Teilnehmern weltweit zukommen lassen. Und das hat eben dazu geführt, dass man dann 1989 das World Wide Web entwickelt hat, um genau das zu tun. Also das Ziel war da wirklich nur, zunächst einmal die Hochenergiephysikforschung effizient gestalten zu können.
Das hat funktioniert und auch darüber hinaus große Folgen gehabt. Was weniger bekannt ist, ist, dass die Hochenergiephysik ja auch medizinische Anwendungen ermöglicht. Michael, du hast ja selbst auch einen Teilchenbeschleuniger in Niederösterreich konzipiert, Medaustron. Welche Therapieformen sind denn überhaupt möglich mit dieser Art von Physik?
Ja, also Teilchenbeschleuniger werden schon seit sehr langen Zeiten, der Mitte des vorigen Jahrhunderts würde man sagen, für Tumortherapie verwendet. Und das Grundkonzept dahinter ist, dass man hochenergetische ionisierende Teilchen verwendet, sie von außen auf den Patienten schießt und dann durch die Wechselwirkung dieser ionisierenden Strahlung mit den Tumorzellen eben versucht, das Krebsgebiet abzutöten oder die Krebszellen abzutöten. Jetzt, alle großen Spitäler haben heutzutage eigentlich Strahlentherapieeinrichtungen und diese basieren auf relativ kompakten Elektronenbeschleunigern. Die Anlage in Niederösterreich, in Wiener Neustadt, Medaustron, ist eine größere Anlage und basiert auf der Verwendung von Protonen oder Kohlenstoffionen, also im Gegensatz zu den Elektronen wesentlich schwerere geladene Teilchen, die große Vorteile mit sich bringen in der Dosisabgabe im Körperinneren. Das heißt, wenn man diese Strahlen zur Verfügung hat und sie verwenden kann, kann man, ich will nicht sagen skalpellartig, aber wesentlich präziser arbeiten und dadurch auch kritische Tumoren, die sich nahe an kritischen Organen befinden, nahe am Sehnerv zum Beispiel oder am Hirnstamm, behandeln. Und diese Beschleunigeranlage ist eben etwa 80 Meter im Umfang, ist ein Kreisbeschleuniger, Synchrotron vom Prinzipskonzept genauso wie unsere 27 Kilometer Anlage und wurde für Wiener Neustadt gemeinsam mit dem CERN entwickelt. Die Kollegen, die heute die Anlage in Wiener Neustadt betreiben, wurden am CERN ausgebildet, waren in die Auslegung der Anlage und in die Erzeugung der Anlagenteile, in die Produktion der Anlagenteile am CERN mit eingebunden und haben quasi diese ganze Technologie sich angeeignet und konnten dann mit den Anlagenkomponenten nach Wiener Neustadt übersiedeln und da den Beschleuniger aufbauen, zusammenstellen, in Betrieb nehmen und seit 2016 läuft die Anlage im Patientenbetrieb als eine von vier Anlagen dieser Art in Europa.
Eine Anwendung der Teilchenphysik, die man so vielleicht nicht aufs Erste erwarten würde. Was gibt es denn sonst noch für weitere Bereiche, wo diese Art von Physik einen Beitrag leistet? Auch gerade bei der Planung des Future Solar Colliders stehen ja Fragen der Energieeffizienz zum Beispiel auch stark im Fokus. Ja, was gibt es denn da sonst noch so zu nennen?
Also ich fange mal an mit einem Beispiel aus dem LHC. Für den LHC haben wir am CERN über 20 Jahre hinweg ein Magnetentwicklungsprogramm durchgeführt, um entsprechend leistungsfähige supraleitende Magneten zu bauen, die uns diesen Protonenstrahl in dem 27 Kilometer Ring auf der Teilbahn halten können. Und diese Magnettechnologie, die basiert auf einem Metall, das ist Nioptitan. Und diese Metalllegierung, die wird dann direkt übertragen und verwendet in der medizinischen Diagnostik. und zwar für Magnetresonanztomographieanlagen. Das heißt, die Industrie hat quasi die Entwicklungen, die getrieben wurden aus der Hochenergiephysik, in diesem Fall dann 1:1 übernommen und die besten heute verfügbaren Magnetresonanztomographieanlagen verwenden genau diese Technologie, die wir da am CERN entwickelt haben. Bei FCC ist es jetzt natürlich ähnlich. Die Energieeffizienz verlangt auch heute nach Entwicklungen im Bereich der superleitenden Technologien. Das heißt, Technologien, die dazu führen, dass der elektrische Strom ohne Widerstand quasi fließen kann in Magneten oder auch mit sehr hoher Effizienz zur Beschleunigung verwendet werden kann in Beschleunigungskavitäten. Und das Interesse dort besteht vor allem jetzt auch den Sektor von Hochtemperatur-Supraleitung. Hochtemperatur in diesem Fall heißt noch nicht Raumtemperatur, sondern doch deutlich, deutlich niedrigere Temperatur, aber nicht ganz neu am absoluten Nullpunkt, sondern eben etwas höher. Und diese Technologie hat dann den Vorteil, dass sie insgesamt wesentlich energieeffizienter ist, weil man eben nicht mehr so große Kühlanlagen braucht, um das Material in diesen superleitenden Zustand zu bringen. Und daraus erwarten wir uns, dass sich natürlich ein sehr breit gefächertes Band an Anwendungen in der Industrie ergeben wird.
Das CERN ist ja eine sehr, sehr große internationale Forschungskooperation. Du hast das vorhin schon angedeutet. Ich war selbst einmal dort vor einigen Jahren und war sehr beeindruckt auch irgendwie von der Atmosphäre und von dem Flair, das dort herrscht. Wie wichtig ist denn diese internationale Zusammenarbeit und vielleicht auch diese Kultur von so vielen Menschen, die dort gemeinsam an wissenschaftlichen Fragen arbeiten? Wie wichtig ist das für die Wissenschaft?
Ja, also für mich ist es so, am CERN herrscht ganz ein eigenes Flair. Die Wissenschaft wird dort sehr offen betrieben. Also man trifft sich in der Cafeteria oder wo auch immer und kann sich austauschen mit Studenten, sogar mit Nobelpreisträgern, wenn die sich zufälligerweise am CERN befinden, auf eine sehr einfache Art und Weise. Und das ist natürlich wahnsinnig befruchtend, weil einerseits fächerübergreifend und andererseits generationenübergreifend einfach kommuniziert wird und sehr offen kommuniziert wird. Und das hat natürlich zur Folge, dass man technische Entwicklungen wahnsinnig schnell vorantreiben kann. Man sieht die Probleme auch immer von verschiedenen Gesichtspunkten. Es ist ja eine kulturelle Mischung, die am CERN natürlich tätig ist, weil wir haben ja 23 Mitgliedstaaten, dann weitere Mitgliedstaaten, assoziierte Mitgliedstaaten und Forscher aus ganz vielen Ländern weltweit. Und die treffen sich natürlich alle und bringen ihre Gesichtspunkte und ihre Sichtweisen und auch ihre Herangehensweisen an Problemlösung und an Forschung mit. Und diese Mischung macht einfach eine sehr, sehr besondere Stimmung. Und ich würde jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, einmal ans CERN zu kommen, als Student oder als Mitarbeiter oder auch nur als Besucher, das zu nutzen. Weil ich glaube, man kriegt von diesem Flair oder von dem CERN-Flair sehr schnell etwas mit.
Kann ich auch nur aufs Wärmste empfehlen. Heuer feiert das CERN ja noch dazu runden Geburtstag. Und im Vorjahr ist ein neues Besucherinnenzentrum eröffnet worden. Also ein Besuch lohnt sich allemal. Sprechen wir noch ein wenig über den Future Circular Collider. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass das in mehreren Ausbaustufen erfolgen wird. Ganz fix abgesegnet ist das Projekt ja auch noch nicht. Wie weit fortgeschritten sind denn da die Pläne und was sind die nächsten Schritte und der Zeitplan?
Also aktuell machen wir für diesen Future Circular Collider die Machbarkeitsstudie. Die wird in etwa 1,5 Jahren fertiggestellt und soll im Prinzip alle Antworten darauf geben, ob die Anlage in der Region gebaut werden kann, ob die Anlage den Anforderungen der Teilchenphysik entspricht und natürlich auch die wesentlichen Elemente der technischen Umsetzung und natürlich auch eine Kostenabschätzung. Und diese vier Punkte sollen dann eine Diskussion über die Umsetzung ermöglichen und da wirkliche Projektentscheidung erlauben. Aktuell im Zuge dieser Machbarkeitsstudie arbeiten wir jetzt an der Vorbereitung von ersten Probebohrungen, weil wir wollen natürlich sicher sein, dass die Geologie unseren Erwartungen entspricht. Die erste Serie läuft ab im Jahr 2024 und 2025, also diese Ergebnisse fließen noch in diese Machbarkeitsstudie ein. Und das Endergebnis dieser Machbarkeitsstudie ist wahrscheinlich ein sehr großer technischer Report, der eben alle Bereiche abdeckt, von der Implementierung über die Beschleuniger, über die Experimente, über die technische Infrastruktur und über die Kosten. Und dieses Dokument wird dann der europäischen Strategie für Teilchenphysik zur Verfügung gestellt. Das ist ein Prozess, der alle 4, 5, 6 Jahre abläuft, der eigentlich die komplette Hochenergiephysikgemeinschaft in Europa mit Kollegen weltweit beinhaltet und dazu gedacht ist, in einer wirklich offen und breit geführten Diskussion die Strategie festzulegen für die mittel- und langfristige Entwicklung des Feldes. Natürlich sind dann am Ende auch Funding Agencies in diesen Prozess involviert und der Aufsichtsrat des CERN, das CERN Council, erneuert dann quasi am Ende dieses Prozesses diese Strategie. Diesen Zeitpunkt sehen wir im Jahr 2026/27 und bei einer positiven Stellungnahme könnte dann eine Projektentscheidung zur Errichtung fallen im Jahr 2027.
Also dauert alles noch ein paar Jahre. Dein Arbeitsort ist ja Genf. Du bist jetzt wegen einer Veranstaltung an der Akademie der Wissenschaften in Wien. Magst du vielleicht ein bisschen uns noch einen Einblick geben, wie österreichische Forscherinnen am CERN aktiv sind, welche Institutionen da hineinspielen? Zum Beispiel hat ja das Institut für Hochenergiephysik der Akademie der Wissenschaften da auch eine wichtige Rolle. Wie funktioniert das organisatorisch und institutionell, dass sich Österreicherinnen am CERN forschen können?
Ja, also auf der Forschungsseite ist das Institut für Hochenergiephysik von der Akademie der Wissenschaften und auch das Institut für Mittelenergiephysik, Stefan Mayr Institut, sind die beiden wichtigsten Institute, die am CERN direkt arbeiten. Wir haben aber natürlich auch im technischen Bereich sehr viele Kooperationen. Ich kann ein paar Beispiele nennen für die FCC-Studie. Also wir arbeiten mit der Universität Leoben, die ja im Bergbau und Tunnelbau führend ist in Europa und die eben mit uns genau in diesen Bereichen für die Tunnelaspekte von FCC zusammenarbeitet. Wir arbeiten auch mit der Technischen Universität Wien, mit der Universität Innsbruck, mit Linz, mit all diesen Universitäten zusammen an verschiedenen technischen Entwicklungen, weil man deckt natürlich mit Teilchenbeschleunigeranlagen und Experimenten eigentlich alle technischen Bereiche ab. Das fängt an beim Maschinenbau und endet irgendwo bei Kontrollsystemen. Dann gibt's zwischen Österreich und dem CERN ein spezielles Abkommen, das ermöglicht es, dass Österreich jedes Jahr 7 Doktoratsstudenten von österreichischen Universitäten an das CERN schickt, die dann 3 Jahre im Regelfall am CERN verbleiben und dort ihre Doktorarbeit machen. Auch wiederum in allen verschiedenen Bereichen. Dieses Programm zielt vor allem auf Technologierückfluss nach Österreich ab. Also die Kollegen und Kolleginnen kommen ans CERN, werden in die unterschiedlichen technischen Gruppen eingebunden und kehren dann nach Österreich zurück oder verbleiben als Staff-Members und Personal am CERN, wie das zum Beispiel bei mir oder einigen anderen Kollegen der Fall ist oder war. Und das ist ein sehr, sehr schönes Programm, kann ich auch also zukünftigen Physikstudenten wärmstens ans Herz legen.
Ja, wir werden gespannt mitverfolgen, wie es mit dem Future Circular Collider weitergeht und ob auch in Zukunft das größte wissenschaftliche Experiment der Erde in Europa stehen wird. Eine Frage zum Schluss kann ich mir jetzt aber nicht verkneifen. Als der Large Hadron Collider 2018 in Betrieb aufnahm, da gab es ja einige Behauptungen und Sorgen, dass so ein großer Beschleuniger gefährlich werden könnte, dass sogar unabsichtlich schwarze Löcher entstehen könnten. Wie begegnest du solchen Aussagen oder Ängsten?
Solche Sachen muss man natürlich immer sehr ernst nehmen. Und wir haben zum Beginn des LHC-Betriebs ausführliche Studien darüber gemacht und auch Dokumentationsmaterial natürlich zusammengestellt, das dann eben erklärt und auch natürlich gezeigt hat, dass unsere Erde jetzt seit 4,5 Milliarden Jahren existiert und dass es in der kosmischen Strahlung wesentlich, wesentlich energetischere Teilchen gibt, als wir sie mit unseren Teilchenbeschleunigern auch da am Anfang vom FCC erzeugen können. Und dass man diese Prozesse also aus diesem Grund quasi ausschließen kann, weil sonst wären wir heute vielleicht schon länger nicht mehr da.
Allerdings.
Wir interessieren uns ja sehr für schwarze Löcher und werden sicher auch in diesem Podcast wieder einmal über diese faszinierenden Objekte sprechen. In der Schweiz dürfen wir aber auch in Zukunft keine erwarten. Für heute sage ich vielen Dank für den Besuch bei uns und das interessante Gespräch, Michael Benedikt.
Ja, ich möchte mich auch sehr gern noch einmal ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, da zu sprechen und auch für die Möglichkeit, ein bisschen das Thema und Feld Hochenergiephysik, Teilchenbeschleunigerphysik, generell technische Bereiche zu bewerben. Und ich hoffe, dass ich vor allem die jungen Zuhörer damit ein bisschen motivieren kann, darüber nachzudenken, sich eventuell für so eine Studienrichtung oder so eine Aktivität in diesen Bereichen zu entscheiden.
Da bin ich mir sicher. Wir danken auch für euer Interesse da draußen und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
So at the moment we have the Large Hadron Collider, LHC.
We achieved discovery of the Higgs boson.
The Future Circular Collider, FCC, will be the next instrument that we have to build if we want to continue to be in the path of discovery.
Plan for a post-LHC era.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen, und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.